Motorrad aber sicher, der Podcast, auch heute wieder mit Matthias Hasper vom Institut für Zweiradsicherheit IFZ, mit dem allseits beliebten und bekannten Jens Kuck. Mein Name ist Achim Marten vom IVM und unser Thema heißt heute: Wir erleuchteten die vielen Möglichkeiten optimaler Sichtbarkeit und Sicht beim Motorradfahren. Wenn wir jetzt über all diese Erleuchtungen sprechen, Matthias, über welche Formen von Sichtbarkeit beim Motorrad sprechen wir denn überhaupt?
Gut, im Prinzip haben wir ja zunächst mal zwei Blickwinkel, also das eigene Sehen, meine eigene Sicht und eben auch das gesehen werden, also das wahrgenommen werden seitens der anderen Verkehrsteilnehmer. Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, was kann der Fahrer machen oder was ist am Fahrzeug möglich, um besser zu sehen oder gesehen zu werden. Und da vielleicht direkt mal meine erste Frage an den Jens. Was machst du denn beispielsweise so, damit du vielleicht besser sehen kannst?
Ja, tatsächlich habe ich vor nicht ganz so langer Zeit ein Motorrad umgebaut, ein Klassiker, also ein älteres Motorrad mit einem klassischen Rundscheinwerfer. Und da habe ich mal ausprobiert, was so ein LED-Rundscheinwerfer kann. Also als Ersatz zum Original, natürlich ganz wichtig, auch hier aufs E-Prüfzeichen achten. Und da kommt dir wirklich die Erleuchtung, ne? Das ist, wird sehr, sehr schön hell. Also auch vom Lichtkegel ist es angenehm. Da siehst du einfach so den Fortschritt, ne? LED-Licht, muss ich gar nicht viel erzählen. Also einer, der mal im Dunkeln unterwegs war mit einem aktuellen Motorrad, wo jetzt ja immer mehr diese Scheinwerfer da verbaut werden, das ist eine ganz andere Nummer, ne? Also das war so einfach mal ein Test, ob vielleicht auch ein günstiges Produkt performt. Und da muss ich ganz klar sagen, ja. Das tut es auf jeden Fall. Und vor längerer Zeit habe ich auch mal einen sehr hochwertigen Hersteller verbaut. Auch hier klassisches Prinzip. Da war sogar noch ein LED-Kurvenlicht integriert. Das ist natürlich dann eine ganz andere Preisliga. Was irgendwo schade ist, da wurde auch viel gefragt, ob man auch für diverse andere Motorräder das umrüsten kann. Und da ist der Markt natürlich relativ klein. Das bezieht sich immer auf diese klassischen Rundscheinwerfer, die auch immer in Zoll angegeben werden, sodass du da nicht viele Möglichkeiten hast, eine andere Scheinwerferform zu ersetzen.
Ne? Ja, das hätte ich so als nächstes auch angesprochen, ne? Wo wir schon bei der Beleuchtungseinheit sind, das Ausleuchten der Fahrbahn, dass man also sieht, wohin es denn auch wirklich gehen soll bei Dunkelheit, gerade das Kurvenlicht, weil man da ja tatsächlich auf einer sehr dunklen Landstraße dann so ins Dunkle sticht. Und das ist natürlich eine gute Sache, wenn dann die entsprechenden Zusatzleuchteinheiten dann zugeschaltet werden bei entsprechender Schräglage. Ne? Also schon eine tolle Sache. Ne?
Ja, bei diversen Pressevorstellungen, wenn neue Bikes vorgestellt werden, dann fahren wir die ja tagsüber. Mhm. Und immer wieder ergibt es sich ja mal, dass man mit einem Pressefahrzeug eine Story drehen und dann im Dunkeln unterwegs sind. Und da glaubst du gar nicht, was da geht, ne? Wie weit die Straße ausgeleuchtet wird, wie sicher man unterwegs ist. Und teilweise war es dann so, dass ich erst hinten in der Gruppe gefahren bin. Und dann haben wir aber die Position mal getauscht, dass alle davon profitiert haben, letztendlich, von dem Motorrad, was wirklich die Kurven ganz toll ausgeleuchtet haben. Hier in Deutschland ist es vielleicht nicht so Thema, aber wenn du dann mal ins benachbarte Ausland fährst, wo es dann wirklich dunkel ist, wenn es dunkel ist, ja, ja. Dann merkst du schon ganz schnell die Vorzüge von solchen Systemen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da kann man schon, glaube ich, eine Menge optimieren. Muss man sich halt nur mit beschäftigen, ne?
Das ist der große Vorteil jetzt der nagelneuen modernen Motorräder, ne? LED-Licht fast überall in Serie, Kurven-LED-Licht auch oft zu haben. Wie bewertet das IFZ so ein LED-Licht im Gegensatz zu anderen?
Gut, welche Technik jetzt zum Einsatz kommt, sei erstmal dahingestellt. Aus unserer Sicht, es muss ausreichende Sicht natürlich bieten. LED bekannt, hat eine sehr gute Lichtausbeute und dazu eben noch eine sehr gute Energieeffizienz, was ja auch mit Blick auf mehr Technik, die verbaut wird, Stichwort Fahrerassistenzsysteme, Energieeinsparung etc., natürlich auch eine wichtige Geschichte ist, also wo man auch an Verbrauchern sparen kann, immer gerne. Und LED kombiniert eben hier beides, ne, die Effizienz und eben eine sehr gute Lichtausbeute. Von daher ist das natürlich eine sehr willkommene Geschichte aus unserer Sicht. Ne?
Das ist also der Stand der Technik, wenn es um Sehen geht, um Sehen des Motorradfahrers. LED-Licht, wie ist es dabei bestellt, ums gesehen werden? Ist das LED-Licht da auch sozusagen State of the Art?
Gut, das ist immer die Frage. Da ist, glaube ich, gar nicht so die Intensität des Lichtes vielleicht relevant, sondern dass man natürlich auch eine gewisse Blendfreiheit hier mit ins Spiel bringt. Also so hell wie möglich, das muss ja genau abgestimmt sein. Also größtmögliche Lichtausbeute eben, aber eben so eingestellt, dass auch der Gegenverkehr natürlich dadurch wiederum keine Nachteile erfährt, sprich nicht geblendet wird. Also das ist dann aus unserer Warte das Wichtigere an der Stelle als die verbaute Technik.
Ne? Also ich kann mich daran erinnern, die letzte große Fahrt in einer größeren Gruppe, ich glaube mit 9 oder 10 Motorrädern, war jetzt schon vor der Pandemie, liegt also ein bisschen zurück. Da fährt dann natürlich immer einer hinten, der ausgewählt wird. Und das war in diesem Fall ein Kollege, der Andreas, der hatte schon LED-Licht. Und der war als letzter, also so gut zu sehen, war noch nie einer, der ganz hinten in der Gruppe gefahren ist. Bei so einer großen Gruppe ist er ja teilweise schon mal 100, 120 Meter weg. Aber er war immer von vorne, von ganz von vorne bestens zu sehen. Also insofern kann ich das auch aus der Erfahrung wirklich bestätigen, dass ein LED-Licht auch wirklich gut sichtbar ist. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten des Gesehenwerdens am Motorrad? Also jetzt alleine mal aufs Licht bezogen. Der Motorradfahrer ist ja nach wie vor eigentlich noch nicht beleuchtet. Im Gegensatz zu manchen Radfahrern, die ja auch schon Licht am Helm haben, also nach hinten und nach vorne.
Ja, da können wir direkt bei der Beleuchtung bleiben im Prinzip. Wir haben ja seit Oktober 88 Tagfahrlichtpflicht für die Motorradfahrenden. Das heißt, seit dem Stichtag muss man halt mit Abblendlicht auch am Tage unterwegs sein. Das Ganze dient natürlich dem Zweck, dass man sich vom Gesamtbild abhebt und durch die Beleuchtung eben viel mehr auffällt, weil bekannterweise ja die motorisierten Zweiradfahrer schneller übersehen werden im Straßenverkehr aufgrund ihrer schmalen Silhouette. Und da kann man natürlich jetzt auch das Ganze noch erweitern, weil wir haben ja mittlerweile die allgemeine Taglichtgeschichte auch für die Pkw-Fahrenden, also dass hier die Serien-Pkw natürlich auch schon seit längerer Zeit mit dem Tagfahrlicht ausgerüstet sein müssen, das also automatisch am Tage auch leuchtet. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeiten für die Motorradfahrenden halt spezielle Tagfahrleuchten anzubauen. Das ist auch nicht ganz neu, wird vielleicht noch nicht so häufig umgesetzt. Ich meine, die meisten Neufahrzeuge sind damit auch ausgerüstet. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, um eben so dieses Standardbild des herannahenden Motorradfahrers, also ein Scheinwerfer vielleicht zentral, dass man das noch so ein bisschen aufbrechen kann mit zusätzlichen Tagfahrleuchten. Ne? Also das ist schon eine ganz gute Geschichte.
Noch eine Frage dann vielleicht an euch beide, vielleicht erst an Jens, der sich ja auch mit der gesamten Nachrüstszenerie bestens auskennt. Ist es anzuraten, bei einem älteren Motorrad LED nachzurüsten? Du hast es gerade erklärt. Ist es bezahlbar für den Normalfahrer, der jetzt möglicherweise nicht selber Hand anlegt, sondern das in eine Werkstatt bringt? Und ist es sicher machbar für den Normalfahrer, der sich ein bisschen auskennt oder ein bisschen basteln will?
Also sowohl als auch. Ne? Der Markt ist halt, wie ich eben schon ja sagte, relativ klein. Also das betrifft mehr so die klassischen Fahrzeuge mit dem Rundscheinwerfer und dann gibt es so den klassischen kleineren Rundscheinwerfer und den größeren Rundscheinwerfer, um das jetzt hier ohne Zollangaben mal zu veranschaulichen. Also das ist machbar und das ist auch nicht kompliziert. Die Energie, die verwendet wird, die ist jetzt auch natürlich dementsprechend niedriger. Der Erregerstrom für die Lichtmaschine bleibt der gleiche. Also hier haben wir keine Einschränkungen. Das ist im Prinzip ohne weiteres machbar. Und wenn es nicht unbedingt ein Scheinwerfer sein soll, der jetzt ein Kurvenlicht integriert hat und dann schon einen Gyrosensor drin hat, ne, dann vom Erzählen wird es ja dann schon teuer, ne? Ja. Ist das Ganze in der Standardvariante bezahlbar und wirklich empfehlenswert. Aber wie gesagt, man hat dann die Einschränkung, die Auswahl ist nicht sehr groß. Ne? Ob es jetzt ratsam ist, da auf High-End zu setzen, das sollte jeder für sich entscheiden. Aber es ist sicherlich ein Mehrwert, ein Fahrzeug dementsprechend umzurüsten. Und wenn wir jetzt wieder in die neue Zeit springen, dann sehen wir schon, dass das Fahrzeuge oder dass die Fahrzeuge schon gar keinen Lichtschalter mehr haben. Ne? Du schaltest die Zündung an, dann rechnet der Computer aus, so okay, ab einer gewissen Zeit wird zugeschaltet, abgeschaltet, du schaltest die Zündung aus, dann dauert es auch erst einen Augenblick, bis das Licht ausgeht. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und hier ein Fahrzeug umzubauen auf Zusatzscheinwerfer ist tatsächlich sogar etwas aufwendiger, weil die Systeme über einen CAN-Bus arbeiten. Also da ist es jetzt nicht mehr getan, da ein Käbelchen anzuklemmen. Das könnte so die ganze Fahrzeugelektronik so ein bisschen in Schwierigkeiten bringen. Also da würde ich eher empfehlen, für den nicht so Versierten das in der Werkstatt machen zu lassen, um dann sicher zu sein, dass das, was man da hingebaut hat, auch natürlich so funktioniert, wie es soll.
Da ist dann die Fachwerkstatt gefragt und das sichert mich dann auch dahingehend ab, dass ich mich nicht in einer rechtlichen Grauzone befinde. Wie sieht das aus auf straßenverkehrsrechtlicher Ebene, Matthias? Ist das eine Grauzone, wenn ich selber etwas umbaue? Wie wird das abgenommen letztendlich?
Wenn durch meinen eigenen Eingriff andere sicherheitsrelevante Systeme nicht mehr funktionieren, wird das sicherlich eine Auswirkung haben können, was eben die berühmten Rechtsfragen angeht. Aber von daher hat der Jens das ja schon richtig, oder du ja auch gerade, Achim, richtig auf den Punkt gebracht. Also wer hier nicht wirklich fachlich versiert ist, ist ja eigentlich in jeglicher Hinsicht gut beraten, eigentlich den Fachmann aufzusuchen. Dafür gibt's sie ja quasi an jeder Ecke.
Mhm. Wenn wir über andere Dinge der Sichtbarkeit reden, der Sichtbarkeit der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer natürlich, der Rollerfahrerinnen und Rollerfahrer ebenso, wo sind wir dann?
Gut, wir hatten gerade, der Jens hatte schon die Sensoren ins Spiel gebracht, die ja auch hier eine Rolle spielen bei der Fahrzeugautomatisierung, bei der Erkennung auch untereinander verschiedene Verkehrssituationen. Der Totwinkelassistent, also der tote Winkel ist, glaube ich, jedem bekannt. Wir haben ja auch schon ein Video darüber gedreht im Rahmen der Kampagne, in der wir uns hier gerade bewegen. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte, noch relativ neu auf dem Markt, dass man natürlich jetzt so mit Blick in die Zukunft da natürlich noch viel mehr Ausbeute erzielen kann mit verschiedenen Systemen, radarbasierte Systeme, Kollisionswarner etc., die dem Fahrenden quasi ja, die sollen ihn nicht entmündigen, das hört man ja oft, die soll ihm auch nicht dazu verleiten, jetzt weniger achtsam zu sein, das auf keinen Fall, aber sie unterstützen ihn und können natürlich hier für viel mehr Sicherheit noch sorgen.
Der Totwinkelassistent am Motorrad bzw. am Roller, der warnt uns natürlich vor Fahrzeugen, die in unserem eigenen Totwinkel sind. Wenn wir selber gesehen werden wollen, dann sind wir wiederum darauf angewiesen, auf die Totwinkel, zum Glück auch schon weit verbreiteten Totwinkelassistenten, zum Beispiel bei Pkw, Lkw oder anderen Motorradfahrern. Hast du das auch schon erlebt, den Totwinkelassistenten im Einsatz sozusagen?
Ja, und das ist auch gar nicht lange her. Also wir haben direkt unmittelbar nach unserer letzten Podcast-Aufzeichnung wieder ein Video gedreht über neue Kawasaki-Modelle, unter anderem hier das Flagship-Modell oder ein Flagship-Modell, wo das Ganze abgebildet wurde. Ich war wirklich begeistert. Also auch dieses Rundum-Package, was da Kawasaki jetzt geschnürt hat, ne? Also man könnte jetzt die anderen auch alle aufzählen. Wie gesagt, in der Oberliga gibt es ja einige Motorräder, die top ausgestattet sind. Und wie gut das funktioniert, das ist einfach der Wahnsinn. Du musst dich im Prinzip nur noch aufs Fahren konzentrieren. Und wie du eben auch schon sagtest, es ist ja so, dass die Systeme dich jetzt nicht entmündigen. Die unterstützen dich im Background. Und das geht ja von bis, und gerade auch noch so ein Feature der Sichtbarkeit ist, Honda macht das, hat, glaube ich, angefangen mit diesem System, dass die Blinker betätigt werden im Falle einer Notbremsung. Kawasaki hat das jetzt so gelöst, dass das Rücklicht anfängt zu blinken, wenn der Bremsdruck einen gewissen Punkt überschreitet, sodass du auch sichtbar bist, weder für den, der hinter dir fährt. Hier passiert eine Notbremsung zum Beispiel. Das sind auch so Punkte, die extrem wichtig sind. Das ist irgendwo schade, dass man da noch nicht eine schnellere Entwicklung sieht. Aber ich denke, das ist jetzt auch nur eine Frage der Zeit, dass alle anderen mitziehen und dann auch nicht nur die Top-Modelle ausgestattet werden, sondern auch dann, dass das so ein bisschen rüberschwappt auf die Mid-Size-Modelle oder sogar auch dann die Roller zum Schluss. Ne?
Das ist ja so das Kommunizieren untereinander mit Hilfe der Technik quasi. Und nochmal einen Schritt weiter in die Zukunft wird die Technik ja auch autark untereinander kommunizieren können. Also die Vehicle-to-Vehicle-Communication, wie man so schön sagt, dass Fahrzeuge quasi sich gegenseitig schon im Vorfeld erkennen und dann die Situation gar nicht mehr entstehen lassen, über die wir jetzt ja leider häufiger reden müssen, wenn es nämlich zum Übersehen der motorisierten Zweiradfahrer kommt.
Jetzt kommen wir natürlich dann so ein bisschen in so einen Angstraum des normalen Motorradfahrers, nämlich das autonome Fahren. Das wird es ja so für uns in der Form, wie es beim Auto zu erwarten ist oder ja auch schon da ist, nicht geben. Also die Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation ist das eine, aber das autonome Fahren, ich glaube, da sind sich weitgehend alle Motorradfahrerinnen und Fahrer dieser Welt einig, wollen wir so gar nicht. Nein. Weil das fahrerische Erlebnis steht natürlich im Vordergrund. Also welchen Vorteil in Sachen Sichtbarkeit jetzt in Anspruch, in Anführungsstrichen, können wir denn aus der neuen Kommunikation zwischen Fahrzeugen und zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen ziehen?
Genau, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also das autonome Fahren ist ja erstmal für die motorisierten Zweiradfahrer ganz weit weg, sage ich mal. Das ist möglich. Das haben wir auch schon gesehen, dass Hersteller Motorräder alleine über eine Rennstrecke schicken. Also klar, das sieht beeindruckend aus, aber das will natürlich momentan kein Motorradfahrer. Das langfristig aber auch, und jetzt auch mal an jüngere Generationen gedacht, die vielleicht auch ganz anders mit dieser Thematik umgehen als die alten Hasen, nenne ich sie mal, derzeit, werden auch hier natürlich verschiedene Fahrmodi, Fahrszenarien hier unterstützend eingreifen können. Immer mit dem Ausblick, Unfälle zu vermeiden. Also keiner soll hier, um es noch ein drittes Mal aufzugreifen, entmündigt werden. Das soll auch nicht weniger Spaß machen. Die Sorge steht immer im Raum. Es geht darum, halt sicherer unterwegs zu sein, bei gleichbleibendem Fahrspaß, vielleicht sogar mehr Fahrspaß und natürlich erhöhter Konzentrationsmöglichkeit, da halt Dinge für mich als Fahrer eventuell sogar wegfallen können und ich mehr Zeit habe, mich auf die Fahraufgabe zu konzentrieren.
Genau, also du sprichst es ja auch richtig an. Also dieser Spaß, der steht im Vordergrund. Und wenn du aktiv mit solchen Systemen unterwegs warst und dich vielleicht bis dahin geweigert hast, dich überhaupt darauf einzulassen, wirst du in Kürze direkt merken, dass der Spaß sich eigentlich sogar erhöht, weil dir viele Sachen abgenommen werden, ne? Das soll jetzt auch nicht eine Animation sein, um was sportlicher in dem Umkehrschluss unterwegs zu sein, sondern einfach, dass du mehr genießen kannst und dass du weißt, okay, die Systeme sind im Background. Du hast halt die Möglichkeit, dass du im Prinzip eine gute Sicht hast, dass der rückwärtige Verkehr merkt, wenn du mal stark bremsen musst. Ne? Das sind ja ganz so genau, Sachen, ja, die man vielleicht erstmal gar nicht so auf dem Zettel hat. Ja, was wäre, wenn? Das wäre ja auch total schlimm, weil du würdest dir dann ständig Gedanken machen. Aber mit dem Wissen, dass das Motorrad sämtliche Situationen abdeckt von bis, ist für mich jetzt als erfahrener Oldschool, Newschool, so ich bin ja so in der Mitte irgendwo unterwegs, finde ich es echt gut. Also es ist so, ich komme klar mit Motorrädern, die gar nichts haben, und nehme aber auch die Fahrzeuge an, die alles haben. Das wollte ich damit sagen.
So, ne? Also aus Sicht des IFZ begrüßen wir das natürlich, das ist ja gar keine Frage. Aber auch ich privat, wenn man das überhaupt so trennen kann, was man nicht muss, würde das immer begrüßen. Also würde das auch nie als eine Bedrohung sehen, die Technik, sondern ganz im Gegenteil. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und da gibt es sehr gute Entwicklungen der Zeit, die halt eben, und das ist ja das Zentrale, das Unfallgeschehen reduzieren. Und das sollte, glaube ich, in unser aller Sinne sein, dass wir hier wegen weniger Verunglückte im Straßenverkehr haben.
Ja, wir haben in einer der letzten Folgen ja schon darüber gesprochen, sozusagen mehr Freiheit durch mehr Technik. Also wenn ich mich einmal auf die Technik einlasse, kann ich eigentlich auch ein Stückchen freier auffahren. Eigentlich kommt damit, obwohl es jetzt durch Technik ein bisschen absurd klingt, aber sozusagen die Romantik des Motorradfahrens, so wie wir sie alle irgendwie verstehen, kommt damit eigentlich wieder zurück, trotz des mittlerweile ja sehr, sehr, sehr heterogenen Verkehrsgeschehens, das ja auch auf uns immer stärker zukommt. Und wir können uns dann auf Sicherheitssysteme verlassen und können uns dann auch ein Stückchen einfach sozusagen mehr der Freude widmen, wenn man so sagen will. Jetzt sind wir ganz oben in dem High-Tech-Bereich praktisch angekommen, was Sichtbarkeit und Sehen anbelangt. Lass uns noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen. Sehen und auch gesehen werden. Sehen fängt schon mal damit an, dass ich ja als Motorradfahrerin und Fahrer meistens irgendwo durchschauen muss. Also das fängt beim Visier zum Beispiel an. Das kann aber auch eine Verkleidung am Motorrad sein. Beide Dinge können ideal sein, also sauber und hell, aber beide Dinge können auch alles andere sein, nämlich durchaus mal richtig verschmutzt und vernebelt und eventuell auch so stark getönt, dass ich mich zumindest zu dunklen Tageszeiten nicht mehr unbedingt damit auf die Straße wagen sollte. Worüber sprechen wir da?
Ganz genau, das sind ja so die Basics. Also klingt erstmal ganz banal, aber ich sage jetzt einfach mal, ein sauberes Visier, das ist schon mal das A und O. Und eben nicht nur, bevor ich losfahre, habe ich das jetzt gesäubert und dann kann kommen, was will. Wenn ich so einen ganzen Tag unterwegs bin und da reicht manchmal auch schon, da reicht schon eine Stunde, je nach Region, wo ich unterwegs bin, um den See herum. Wir alle kennen das Visier sammelt doch sehr schnell im Insektenkörper, Fliegen, Wespen, was auch immer hier
aufprallt. Das ist teilweise ein Augenblick, ne? Ja, du fährst durch einen Schwarm durch und dann war es das mit der freien Sicht.
Und das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Da gibt es halt Kollisionen zum Leidwesen jetzt der Tierchen, die dann schon die Sicht ordentlich verhageln können. Also dann ist man halt gut beraten, dann einfach bei der nächsten Pause spätestens dann wirklich auch sich der Geschichte zu widmen. Man vergisst das vielleicht, also sich auch gegenseitig ruhig daran erinnern. Das ist vielleicht auch ein Ding, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist und man sagt, Mensch, hier hast du dein Visier sauber gemacht, hier, ich habe noch was von meinem Reinigungstuch über, möchtest du das haben? Also das habe ich auch schon oft erlebt bei Gruppenfahrten, dass man sich hier hilft. Dass man eben für den klaren Durchblick sorgt, also eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Bei Regenfahrten, die ja leider auch hier und da dazugehören, ganz wichtig das Thema Beschlagen. Haben wir auch alle schon erlebt, beschlagene Visiere, die halt dann auch sehr gefährlich werden können, wenn ich halt tatsächlich nicht mehr richtig sehen kann. Da sind wir ja glücklicherweise auch schon seit Jahren, ich wollte schon sagen Jahrzehnten, kann man fast mittlerweile schon sagen, auch schon eine ganze Ecke weiter. Stichwort Pinlock, ne? Das werdet ihr ja vermutlich auch nutzen, wer nicht. Ne?
Wenn du es einmal benutzt hast, dann wirst du kein anderes Visier mehr fahren, sagen wir mal so. Ne? Und nochmal, um aufs Putztüchlein einzugehen, das ist auch immer interessant, du fährst in der Gruppe und da kannst du von ausgehen, jeder hat so ein kleines Kettenspray dabei. Okay, ne? Du nicht jetzt mit dem Kadern, aber der Rest hat so ein kleines Kettenspray dabei. Aber dann fragst du mal in die Runde, wer so ein Tüchlein dabei hat, um das Visier zu reinigen. Ne? Da wird erstmal immer ans Motorrad gedacht, aber der es bedienen soll, der, naja gut. Auf jeden Fall, das wäre noch so mein Tipp, ein, zwei Tüchlein, so
die
das sind ja nett verpackt teilweise, das kannst du gut mitnehmen. Ich habe sowas immer an Bord. Oder wenn man es nachher benutzt, um irgendwas mal ein Schmier wegzumachen, wenn du es fürs Visier nicht nutzt. Und dann gibt es auch noch was, da würde ich vielleicht noch kurz drauf eingehen, dieses Reinigen vom Visier. Ne? Viele wischen immer so von links nach rechts. Und das sorgt dafür, dass du vielleicht nicht alles komplett sauber kriegst, soll immer von oben nach unten gewischt werden. Das hängt ja mit der Lichtbrechung zusammen. Einfach mal ausprobieren. Du nickst jetzt so? Mhm. Schon gewusst.
Nein, nicht gewusst. Aber ich werde sofort ausprobieren. Das ist jetzt
wurde mir auch gerade abgespeichert.
Okay. Ich schaue dich bewundernd an.
Von einem Helmhersteller, der mir das mal mitteilt. Mhm. Er sagt, du musst immer von oben nach unten wischen. Das ist viel besser. Mhm. Eben von der Wahrnehmung, Lichtbrechung, so dass so da besser unterwegs bist.
Mhm. Ja, wenn ich einen Moment Zeit habe, also wenn ich in der Gruppe oder allein unterwegs bin und einen Moment Zeit habe, dann versuche ich es immer ein bisschen einzuweichen. Also letztendlich ein feuchtes Tempotaschentuch mal über das Visier zu legen. Nach 5 Minuten kann man einen Wisch und das ist komplett sauber. Aber das versuche ich natürlich demnächst von oben nach unten zu machen.
Ja, genau, genau. Wirst du dich jetzt ständig dran erinnern?
Ich wollte sagen, das wird hängen bleiben, auf jeden Fall. Ne?
Die Sichtbarkeit ist aber auch noch ein Thema. Also uns sichtbar zu machen, auch ohne den Faktor Licht, dass man Licht irgendwo sieht und auch am Tag immer besser sieht durch Tagfahrlicht und insbesondere auch durch LED-Licht, ob Tagfahrlicht oder Fahrlicht, das ist klar. Aber auch das kann man ja sehr einfach halten, sichtbar zu sein, sozusagen auf analogem Wege, sage ich mal. Was ratet ihr vom IFZ den Fahrerinnen und Fahrern dazu?
Ja, der Fahrer kann ja über seine Ausrüstung schon viel machen. Ne? Wir alle wissen aus Studien, dass helle Pkw vielleicht auch besser wahrgenommen werden als schwarze. Und bei uns Motorradfahrenden ist es natürlich genauso. Ne? Also ich gehe davon aus, und ich weiß es ja auch, dass ihr ja auch relativ kontrastreich unterwegs seid. Und das ist eben nur das Stichwort bei der ganzen Geschichte. Das heißt jetzt nicht, dass ich in einem komplett neongelben Anzug von mir aus unterwegs sein müsste.
Gibt es auch.
Gibt es auch, richtig. Die sogenannten Signalfarben sind das ja. Und die werden ja auch eingesetzt, Signalfarben eben deshalb, weil sie sich vor jeglichem Hintergrund hervorragend abheben und den entsprechenden Kontrast erzeugen. Ne? Und das ist eben das Stichwort. Also die Bekleidung muss eben farblich aufgelockert sein. Also keine Monotonie erzeugen und eben mit entsprechenden Signalfarben, leuchtenden Farben quasi halt hier vor verschiedenem Hintergrund. Das kann ja der Horizont sein, da habe ich jetzt einen hellen Hintergrund. Es kann eben abends halt dunkel sein und vor diesen verschiedenen Hintergründen sollte sich der Fahrende abheben können. Das ist eben ganz zentral als exponierteste Stelle vielleicht, ist ja der Helm genannt an der Stelle. Auch sehr wichtig, gerade wenn wir über Motorräder sprechen, die eine Verkleidung vorne haben, so dass ich als Entgegenkommender vielleicht auch mit der neongelben Jacke gar nicht mehr wahrgenommen werde. Also die Jacke wird vielleicht gar nicht mehr gesehen durch die Verkleidung, verdeckt etc. Dann ist natürlich der Helm auf jeden Fall das, was heraussticht. Und auch hier eben dran denken, dass der Akzente haben sollte, die halt auffällig sind.
Einen Aspekt habe ich jetzt noch, auch wenn wir beim Motorradfahren ja immer nur nach vorne schauen, aber manchmal schauen wir eben auch zurück und hoffentlich sogar relativ häufig, nämlich in den Rückspiegel. Und beim Rückspiegel, da sieht man manchmal sehr merkwürdige Konstruktionen, die sind so winzig, dass ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, dass der Vordermann oder die Vorderfrau mich überhaupt noch sieht. Was lässt sich zum Thema Rückspiegel und natürlich selbst sehen, also eigenes Sehen?
Diese wunderbaren Konstruktionen, die kann man hier und da bewundern. Ich habe das noch nie verstanden. Klar, das sieht oft toll aus. Design spielt da eine Rolle, gar keine Frage. Aber ich habe es persönlich noch nie nachvollziehen können, weil mir der Blick nach hinten enorm wichtig ist. Also das geht ja ständig hin und her. Linker Spiegel, rechter Spiegel, was passiert hinter mir? Und klar, hier sollte natürlich jede Fahrerin, jeder Fahrer darauf achten, vor Fahrtantritt natürlich schon, dass die Spiegel richtig eingestellt sind. Das ist das A und O. Das kann variieren, wenn ich die Lea-Kombi trage, die halt enger sitzt, dann kann der Spiegel vielleicht sogar ein bisschen weiter eingeklappt sein, als wenn ich jetzt wieder, wenn es kühler wird, ich ziehe die Textiljacke drüber, die ein bisschen weiter sitzt und mir schon wieder mehr Sicht nimmt. Also hier ruhig auch mal gelegentlich das Ganze hinterfragen, anpassen. Und natürlich gucken, je nach Fahrzeugmodell, passt der Spiegel überhaupt für mich? Also hier gibt es eben auch Zubehörmöglichkeiten, Nachrüstmöglichkeiten, halt mit Spiegelverlängerungen zu arbeiten, anderen Spiegel anzubauen, um hier wirklich die optimale Sicht nach hinten zu haben.
Wie sieht das Jens Kuck, der ja auch schon auf der Rennstrecke war und das Fahren ganz ohne Rückspiegel auch kennt?
Ja, das funktioniert, wenn alle wissen, worum es geht. Ne? Das ist immer so eine einfache Geschichte.
Was man im Straßenverkehr ja nicht unbedingt
sagen kann. Das kann man da nicht unbedingt sagen. Aber ich würde da nochmal drauf eingehen, auf dieses Spiegelthema. Wir haben erst ein Motorrad umgebaut. Da geht es auch natürlich um Design. Das muss schick sein, das muss toll sein. Und eben diese hängenden Spiegel verbaut. Und so gut wie es aussieht, so unpraktisch ist es auch tatsächlich. Also du musst, wenn du jetzt deine normale Fahrgewohnheit hast, du hast den Spiegel, dann machst du ja noch den Schulterblick. Also das ist so eine Bewegung. Ja, sobald die Spiegel jetzt nach unten hängen, hebst du den Arm an, guckst erstmal unten durch und dann machst du den Schulterblick. Also dieser Ablauf ist ein komplett anderer. Ich fühle mich dadurch, ne? Schon ziemlich eingeschränkt. Nein. Dann habe ich eben bei meinem Modell gerade noch so eine Konstellation verbaut, dass die Spiegel sehr nah an den Armaturen sind. Das funktioniert auch, weil auf die Armatur schaue ich nicht, wenn ich sie bediene. Und manche Anbauten sind okay, aber es ist definitiv nie so, wie es original gedacht ist. Es ist immer ein Kompromiss, auch wenn es nachher den TÜV-Segen kriegt, sollte man sich da bewusst sein, ne? Dass das ja, Design follows Function, ne? Das ist einfach zutreffend. Ne?
Ein schönes Schlusswort. Wir haben versucht, die vielen Möglichkeiten optimaler Sichtbarkeit und Sicht beim Motorradfahren zu erörtern. Motorrad aber sicher, der Podcast mit Jens Kuck, mit Matthias Hasper. Mein Name ist Achim Marten und ich sage tschüss.
Ja, tschüss, danke fürs Zuhören und vielleicht sieht man sich ja mal auf der Intermod, ne, die ja auch demnächst ist.
Da sehen wir uns doch alle.
Ja, na wunderbar.
Ja, auch von meiner Seite alles Gute, gute Fahrt und immer den richtigen Durchblick natürlich.